Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake. Und dieses Mal reden wir über den Gartenmonat April. Und wir, das sind René Waders. Hallo, lieber René.
Ja, hallihallo.
Und ich bin Hella, Redakteurin bei der Bild der Frau. Und ich frage dich, lieber René, aus zum Thema Garten im April, denn du bist Gärtnermeister und Pflanzenarzt.
Genau. Und ich sage immer April, April, der weiß nicht, was er will. Also man muss sich auch ein bisschen, ja, noch ein bisschen vorsichtig sein.
Also das ist auch im Garten tatsächlich so. Nicht nur beim Wetter mit dem April, sondern auch im Garten.
Ja, aber Wetter und Garten sind ganz eng miteinander verbunden. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir dann ein bisschen drauf achten. Das heißt also jetzt immer noch so ein Auge aufs Wetter halten, damit man noch ganz schnell irgendwie rausgehen kann und die einen oder anderen jungen Pflanzen vor Kälte, vor Schnee, vor allem, was denn noch so kommen kann, schützen sollte, ja. Das ist ganz wichtig.
Was macht denn diesen Gartenmonat sonst noch aus, außer dass alles passieren kann?
Ja, das natürlich Frühling, nicht wahr? Frühling, das heißt, es blüht, ja, die Frühblüher, die blühen, ja, das ist halt schon, einige haben sich aber schon verabschiedet, ja, das ist ganz wichtig, aber so die Tulpen zum Beispiel, Hyazinthen, Osterglocken, also alles das blüht und die ersten Stauden blühen auch schon, also auch das so, Polsterflocks zum Beispiel, das eine vergiss mein nicht, das fängt nämlich jetzt auch an zu blühen, Blaukissen, also es gibt ganz viele Dinge, die jetzt schon anfangen zu blühen.
Das heißt, wer rechtzeitig all diese Sachen gepflanzt oder ausgesät hat, der hat jetzt schon eine schöne Farbenpracht im Garten.
Ja, also nicht nur ausgesät, sondern das sollte schon im letzten Jahr passiert sein. Also wer Stauden gesetzt hat oder wer zum Beispiel so einen schönen Blauregen sich halt gepflanzt hat und der schon einige Jahre steht, der steht nämlich jetzt auch in den Startlöchern und steht auch kurz vor der Blüte.
Du hast gerade gesagt Polsterflocks und jetzt muss ich gestehen, was ist denn das? Davon habe ich noch nie gehört. Phlox ja, aber Polsterphlox ist einfach eine andere Sorte.
Genau, einmal der Phlox, der nach oben wächst, diese großen Stauden, die dann im Sommer eigentlich blühen. Und dann gibt es diesen Polsterphlox, der dann am Boden wächst. Also ist ein Bodendecker. Ja, und der sehr schön ist. Den gibt es halt auch in verschiedenen Farben, in Weiß, in Lila, in Rosa. Also eine wunderbare Sache. Sieht richtig schön aus.
Auch bei dir im Garten vorhanden?
Ja, auch bei mir im Garten vorhanden. Also ich bin ein Freund des Phlox.
Gibt es denn etwas, was wir jetzt vorbereiten können für den Garten, wenn wir bestimmte Sachen noch auspflanzen möchten? Oder gibt es Gemüse, an das wir jetzt denken müssen? Was steht an? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Wichtig ist, wir fangen mal bei den Blumen an, weil Blumen ist ja auch immer ganz schön. Das heißt also, was ist denn im Garten nur mit Gemüse, wenn da keine Blumen mit drin stehen? Das heißt also, was können wir aussehen? Also jetzt diese ganzen einjährigen Sommerblumen, die werden jetzt ausgesät. Eine der wichtigen ist die Kapuzinerkresse. Das ist nämlich sozusagen eine wunderschöne Pflanze, die man auch essen kann, die wunderschön blüht, die aber auch bei vielen als Opferpflanze ja angebaut wird. Jetzt denkst du bestimmt, Opferpflanze, wer wird denn da geopfert?
Genau.
Die Pflanze wird geopfert, das ist einfach. So Kapuziner zum Beispiel pflanzt man unter Äpfelbäumen oder unter Gehölzen, Sträuchern, die sehr oft von den Blattläusen befallen werden, weil dann die Pflanzen von den Obstbäumen runterwandern auf die Kapuzinerkresse, weil sie die nämlich viel lieber mögen. Und darum sagt man dazu Opferpflanze. Ja, das ist halt ganz wichtig, das sollte man wissen. Ringelblume auch, ja, wird jetzt auch ausgesät. Die Ringelblume, eine wunderschöne Pflanze, die sich super, ja, gut vermehren lässt, die man natürlich auch im Garten dann auch in Massen dann hat, aber die Farbe, diese gelbe leuchtende Farbe, sollte eigentlich auch in gar keinem Garten mehr fehlen. Schleierkraut, Sommerastern, Sonnenblumen, das ist eigentlich auch das, was man jetzt unbedingt aussehen wollte. Auch so eine schöne Sonnenblume im Garten ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Und auch eine Pflanze, die Studentenblume, die sollte jetzt auch ausgesät werden. Die darf auch in keinen Garten fehlen, weil die Studentenblume, das ist auch eine Blume, die man anbauen kann, um den Boden, also um Bodenschädlinge zum Beispiel zu reduzieren, weil die Bodenschädlinge gerne an der Wurzel der Tagetes fressen und die Tagetes sondert dann ein Gift aus und daran sterben dann zum Beispiel der Drahtwurm. Und das ist halt eine wunderbare Sache, was man machen kann.
Tagetes eignet sich deshalb doch auch gut dafür, das zwischen Möhren und Zwiebeln und Salat zu pflanzen, damit die nicht angeknabbert werden.
Ja, genau, vom Boden her, von unten her meistens. Darauf sollte man achten.
Ich mag besonders an der Tagetes, dass es so ein bisschen, die Blüte so ein bisschen nach Orange auch riecht.
Ja. Ja, das ist auch okay.
Aber das ist nicht dein primärer Fokus, merke
ja,
ich.
Ja, nee.
Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif.
Das nächste ist natürlich bei mir dann im Garten so auch Gemüse. Was pflanze ich jetzt? Ja, Saisongemüse im April. Was ist das? Ja, also was kann ich zum Beispiel auch mal in meinem Garten pflanzen? Das heißt, was kommt jetzt schon aus dem Garten in den Pott? Und das sind so die ersten feinen Salate, die ich vielleicht schon ernten kann. Das heißt also, ich habe ja so ein kleines Foliengewächshaus und da konnte ich so ein bisschen schon was vorsehen. Da kann ich so die ersten Salate ernten. Da kann ich auch so den Rucola, der schon so langsam so feine Blätter hat, da kann ich schon, ja, ich sag mal, nicht volle Pulle ernten, sondern leicht ernten. Also es geht halt, schon langsam geht es los. Da kann man so ein bisschen, das eine Radieschen, die kommen jetzt auch schon, die kann ich auch langsam ein wenig ernten.
Also so einen Minisalat kriegen wir schon zusammen im April.
Genau. Und was man jetzt auch noch pflanzen kann, Gemüse, ich denke mal Kartoffel ist auch mal ganz wichtig. Also könnte man, die sind ja tief im Boden, die werden ja in den Boden gesetzt und die könnte man jetzt schon pflanzen, weil das dauert ja ein bisschen, bis die rauskommen. Und die kann man vielleicht auch noch, wenn es ja wirklich nur mal kalt wird, mit Vlies schützen. Aber das könnte man jetzt machen. Aber bei mir ist es immer so, ich bin mit den Kartoffelpflanzen immer ein bisschen später. Und ich ernte genauso wie meine Nachbarn oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber manche sind immer sehr früh und das würde jetzt schon gehen.
Und du bist einfach ein bisschen später dran, weil du dir das so angewöhnt hast? Oder gibt es dafür andere Gründe?
Weil ich meistens keine Zeit habe. Das ist manchmal so. Also in meinem Garten ist es halt so, manchmal muss ich das, ich muss halt immer gucken, wie ich Zeit habe. Ich bin ja im Moment auch ganz viel unterwegs. Das heißt, in der Gartenzeit, das ist für mich natürlich auch die Hauptzeit, da brauchen ganz viele Gartenfreunde Hilfe und das ist meine Hauptzeit. Also da steht mein Garten eigentlich erstmal hinten dran und andere Gärten stehen dann im Vordergrund.
Das heißt, wenn du mal eine Lücke findest, dann nutzt du die, um dann zum Beispiel die Kartoffeln auszusehen. Also einen Minisalat konnten wir schon pflücken. Gibt es denn Gemüse, das wir jetzt direkt schon ins Beet pflanzen können, damit es schön wächst?
Also auf der Fensterbank könnte man, wer es denn unbedingt möchte, zum Beispiel dann eben Buschbohnen auspflanzen, was ich nicht mache. Ja, das ist halt, meine Bohnen kommen, ich warte, bis warm genug ist und dann kommen die raus. Ja, aber Fenchel, Gurke, Kohlrabi könnte man auch aussehen, auf der Fensterbank jetzt schon. Kürbis, Mais, das ist auch schön. Mais kann man auch voraussehen, das ist auch in Ordnung, das geht gut. Rosenkohl ist auch ganz, ganz wichtig. Der Rosenkohl wird ja ein bisschen später. Da würde ich immer zusehen, dass man zwei Sorten Rosenkohl pflanzt, eine frühe und eine späte Sorte. Die späte Sorte ist sehr winterfest, die kann auch richtig Frost ab und die kann man bis im März abernten, also das ist ganz wichtig. Und ich kann immer noch, wenn ich es noch nicht gemacht habe, meine Tomaten aussehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das funktioniert richtig gut. Und draußen in dem Garten, was kommt in den Garten? Da kommt jetzt zum Beispiel Blattsalate, Erbsen, Lauch, Zwiebeln, Mairüben, Mangold, wer es mag, ostfriesischer Palmkohl, das geht auch gut, Petersilienwurzel, rote Beete, ja, das sind halt so Dinge, die man schon mal draußen auspflanzen kann. Und hier immer drauf achten, immer ein Auge, weil ich ja mal sage, April, der weiß nicht, was er will. Zur Not immer so ein Vlies da haben, so ein Frostschutzvlies oder so, dass man zur Not, wenn diese kleinen Pflänzchen eben doch schon da sind und es ist nochmal irgendwo ein Bodenfrost angesagt oder es wird nochmal richtig kalt, dass man es abdecken kann und ein wenig schützen kann.
Du hast gerade schon den Kürbis angesprochen. Es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Sorten Kürbis. Welche sind denn für, ich sag mal, Kürbis-Einsteiger zu empfehlen?
Eigentlich alle. Also das Problem ist halt, beim Kürbis muss man, auf eine Sache muss man achten. Das heißt also, wenn ich Zierkürbisse und Speisekürbisse anbaue, ja, dann sollte ich die Saat nicht selber nutzen. Warum? Weil der Zierkürbis mit dem Speisekürbis sich über das Jahr kreuzen kann. Und dann ist der Kürbis, der daraus entspringt, meistens nicht genießbar. Da muss man eben aufpassen, ja. Das ist halt immer, also entweder, wenn ich meine Saat selber gewinnen möchte und immer meine Saat wieder verwenden möchte, dann muss ich darauf achten, entweder muss der Speisekürbis ganz weit weg sein und der Zielkürbis das stark vom getrennt ist. Und es ist ganz wichtig, wenn ich den Kürbis dann irgendwann esse, das sollte ich grundsätzlich immer machen, immer eine Geschmacksprobe machen. Das heißt, vom Kürbis. Das gleiche übrigens auch bei der Zucchini. Immer erstmal probieren. Schmeckt da bitter? Dann ist er nur als Zierpflanze zu gebrauchen und nicht zum Essen. Da sollte ich drauf achten. Aber sonst kann man eigentlich wirklich, also wenn ich natürlich jetzt anfangen möchte und einem Kürbisfest mitmachen mit meinem riesen Megakürbis, da braucht man ein bisschen Übung für, dass man dann auch irgendwie so einen Kürbis kriegt, der eine Tonne schwer ist. Aber sonst, alle Kürbisarten kann man sehr gut. Haben die alten Inka schon gemacht, haben die schon immer angebaut und haben da ihre ganzen Menschen mit ernähren können.
Woran liegt es denn, dass ein Zucchini oder ein Kürbis dann mitunter auch bitter wird?
Weil die sich kreuzen. Ja, also ein Zierkürbis ist ja nicht genießbar. Den hat man gezüchtet fürs Aussehen und die haben ganz viele Bitterstoffe. Der ist halt nicht genießbar. Und wenn dann die Biene kommt und fängt an zu bestäuben, dann werden die einzelnen Pflanzen gekreuzt. Das ist halt immer, und dann kommt eben eine neue, also grundsätzlich kommt ja immer eine neue Pflanze. Es ist halt einfach so, egal was ich anbaue. Das heißt also, ist wie beim Menschen, es ist zwar ein Kürbis, ja, gar keine Frage, aber ja, einfach raus, ist eine andere Sorte. Mhm, ja.
Okay.
Wie beim Apfel, egal was, wenn ich einen Apfel, einen Kern in den Boden stecke von den James Grief, wird es ja eben nie wieder der James Grief. Es ist zwar ein Apfel, aber es ist halt eine andere Sorte. Und so ist das dann eben, kann das eben auch beim Kürbis passieren. Der Vorteil ist natürlich immer, wenn ich meine eigene Saat nutze, dann etabliere ich meine eigene Sorte in meinem eigenen Garten. Das heißt, irgendwann habe ich meine eigene Sorte und diese Sorte ist perfekt angepasst an meinem Garten. Und darum ist das eben so vorteilhaft, wenn man seine eigene Saat immer wieder erntet. Aber es gibt bei einigen Pflanzen, wo man dann eben ein bisschen drauf achten sollte, dass dann, ja, oder ich meine, früher hat man es genauso gemacht, da konnte man nicht immer neue Saat kaufen, war viel zu teuer. Aber man wusste halt, da muss man eben probieren. Ja, und Oma hat sowieso keinen Zierkürbis gehabt, weil man den nicht essen konnte.
Das ist ja wirklich ein reines Deko-Produkt im Grunde dann, ne?
Genau. Und da hat man dann eben, wenn man viel Kürbisse hatte, dann eben den Speisekürbis als Deko genutzt. Ist doch auch okay.
So wie ja die Speisekürbisse auch oft dann für Halloween herhalten müssen, ne?
Genau, das hatte man ja früher nicht so, das kam ja erst von Amerika hier rüber. Früher, ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Urgroßeltern Halloween gefeiert haben.
Nee, das haben sie nicht. Und wir merken uns einfach, Kürbis und Zierkürbis nicht im gleichen Beet anpflanzen, sondern möglichst viel Abstand. Und dann kann nichts passieren. Okay.
Genau. Und das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Das ist, wenn ich mir Gemüse, bei Blumen ist das völlig egal. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das ist ein bisschen Learning by Doing. Aber wenn ich ja Gemüse anbaue, dann sollte ich mir vorher einen Pflanzplan machen. Weil es ist so wie in der wirklichen, im wirklichen Leben, die einen schlagen sich, die anderen vertragen sich. Das ist eben nicht nur mit den Nachbarn, mit dem echten Nachbarn so. Manchmal ist es eben auch mit den Gemüsearten so. Also immer gucken, am besten mal einen Plan machen und dann mal ein bisschen recherchieren. Das ist ja auch, oder ein schönes Gemüsebuch kaufen vom Pflanzenarzt, da steht das genau drin. Das heißt, da kann man mal nämlich nachlesen und gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, was baue ich an? Wir waren jetzt bei den Zucchinis zum Beispiel, ja, und sagen, okay, was verträgt sich mit der Zucchini? Da ist zum Beispiel die Kapuzinerkrasse, Mais ist ganz wichtig, rote Beete, Stangenbohnen, Zwiebeln, Basilikum, aber auch Tomaten kann man zusammen mit Zucchini im Hochbeet zum Beispiel, wenn man ja klein, ja, oder eben auch im Garten pflanzen. Aber Zucchini und Gurke oder Dill ist nicht. Verträgt sich nicht, sollte man nicht machen. Ja, also da gibt's dann eben mehrere Pflanzen, also ja, die man eben nicht zusammen pflanzen sollte, weil sie sich nicht vertragen und weil, ja, ich sag einfach mal, sie nicht gut miteinander wachsen. Aber meistens ist es immer so, dass viele Pflanzen gut miteinander wachsen, als dass sie nicht miteinander wachsen. Also Möhre zum Beispiel, Möhre kennt ja auch jeder. Da gibt's ganz viele, die man zusammenpflanzen. Man kann Möhre mit Dill, mit Erbsen, mit Knoblauch, mit Salbei, mit Schnittlauch, mit Tomaten kann man pflanzen. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, Möhre und rote Beete passt nicht, ja? Die wachsen halt nicht zusammen.
Und da ist dann eben auch das Problem, die wachsen nicht gut zusammen, weil die sich zum Beispiel gegenseitig irgendwelche Krankheiten abgeben.
Zum Beispiel, oder weil sie die gleichen Bedürfnisse haben. Ja, das ist auch wichtig. Ja, das heißt, wenn es beide Starkzehrer sind zum Beispiel, ja, dann sollte man die eben auch nicht zusammenpflanzen, weil sie sich gegenseitig bekämpfen und sich um die Nährstoffe kloppen sozusagen, ja.
Wenn du sagst, die dürfen nicht beieinander stehen, wie weit müssen die denn voneinander entfernt sein, damit nichts mehr passiert?
Also das gibt ja, ich habe schon mal vielleicht was gehört von der Drei-Felder-Wirtschaft.
Mhm.
Ja, das heißt, erfunden, entwickelt von den Inkas, kommt da immer wieder zurück, weil es ganz alt, die haben durch diese Drei-Felder-Wirtschaft eigentlich ihre Massen an Menschen ernähren können, weil sie schon wussten, dass man niemals das Gemüse, also dass man immer gucken musste, dass einige Gemüsearten eben nicht zusammenstehen, dass sie ein Jahr Pause brauchen. Und so ist das eigentlich auch im Garten. Man stellt sich drei Felder. Wenn man moderner ist, macht man die Vierfelderwirtschaft. Das macht man natürlich heute. Das heißt also, ein Feld für Starkzehrer, ein Feld für Mittelzehrer, ein Feld für Schwachzehrer und ein Feld für Gründung. So, und die werden dann immer jedes Jahr gewechselt. Das heißt also, jedes Jahr wechselt dieses Feld dann. Und das sorgt dafür, dass der Boden gesund bleibt, dass man eine gute Ernte einfällt. Und damit kann man ihn verhindern, dass sich Pflanzen dann gegenseitig irgendwie ja Schlechtes antun.
Das heißt, da hat man so eine Art Kreislauf im Garten.
So sieht's aus, genau. Man macht einfach so Beete, ja, und diese, man teilt seinen Garten in vier Beete auf. Ja, und wenn man nicht so viel Platz hat, kann man auch drei Beete nehmen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man die Starkzehrer anbaut, dann kann man bei den Starkzehrern, also bei dem Kohl, direkt eine Gründung vorher einsehen. Ich sehe erst einen Gründung ein in dieses Feld und setze dann mitten in diesem Gründung meinen Kohl rein. Hat einen Doppelnutzen. Das erste ist, dieser Gründung bindet Stickstoff aus der Luft und gibt das dann an meinem Kohl ab. Das heißt also, mein Kohl wächst schön. Dadurch, dass der Boden schön bedeckt ist durch diesen Gründung, bleibt die Feuchtigkeit besser im Boden. Also das sind so Dinge, die man machen kann. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man immer so dieses Akkurate haben möchte und immer so diesen kahlen Boden, was sowieso nicht schön ist im Gemüsegarten oder nicht gut ist, ja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber es bringt tolle Ernten ein.
Wenn wir jetzt schon über Gemüse sprechen und ernten, gibt es denn Gemüse, das wenig Wasser verbraucht? Weil es gibt ja viele Gemüsearten, die brauchen ordentlich Wasser. Aber gibt es auch welches, wo man ein bisschen wassersparend sein kann?
Das liegt immer daran, wie ich kultiviere. Ja, das heißt also, ich sollte immer wassersparend kultivieren. Ist egal, was ich für ein Gemüse habe. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil ich muss immer darauf achten, dass ich mein Gemüse also richtig mit Nährstoffen versorge. Das heißt, wenn ich anfange, mit mineralischem Dünger zu düngen, ja, das ist ein Garant dafür, dass ich viel Wasser brauche. Ja, weil das mineralische Dünger, das sind Salze. Salze müssen sich in Wasser lösen. Ich meine, alle Nährstoffe müssen sich in Wasser lösen, aber bei Salzen ist es besonders stark. Und es ist ein großer Nachteil, weil wenn ich dann eben meine Pflanzen mit solchen, ich sage mal, mit so einem Fastfood ernähre, dann machen die weniger Wurzeln. Das heißt, die sind nicht so wurzelstark. Und wenn es dann trocken wird oder eben nicht genügend Feuchtigkeit von oben kommt, dann haben die nicht genügend Wurzeln und vertrocknen relativ schnell. Also muss ich da immer wieder Wasser geben. Dünge ich aber mit natürlichen Düngern, mit organischen Düngern, mit Brennnesseljauche, mit Kompost und alles, was ich so im Garten zur Verfügung habe, müssen die Pflanzen mehr Wurzeln bilden. Das dauert ein bisschen länger, wie die Pflanzen werden aber widerstandsfähiger und brauchen viel weniger Wasser. Und wenn ich dann noch meine Beete mulche, das heißt mit Pflanzenresten abmulche, ja, dann brauche ich auch noch viel, viel weniger Wasser. Das geht gar nicht. Ich kann jede Pflanze anbauen und ich kann einfach sagen, okay, ich kriege das in jedem Garten hin und ich muss da nicht unbedingt dann Rücksicht drauf nehmen, dass ich jetzt irgendwie Kakteen anbaue, weil ich der Meinung bin, die brauchen weniger Wasser. Ich muss halt einfach meine Pflanzen darauf einstellen. Ich muss ihnen das antrainieren und das geht ganz einfach.
Das ist möglich. Es ist alles möglich.
Absolut, ja, weil wir kriegen ja auch alles. Das heißt also auch wir können ja auch alles ernten und wir können alles, ja, auch man sagt immer so, Kohlpflanzen sollen immer feucht gehalten werden. Ja, aber am Anfang, wenn ich die Kohlpflanzen setze, dann darf ich die nicht so feucht halten, damit sie erstmal viele Wurzeln bilden. Ja, das ist ganz wichtig. Erstmal ein bisschen hungern lassen, erstmal ein bisschen, ja, so, also nicht zu verwöhnen, meine Pflanzen. Dann machen die viel mehr Wurzeln. Und dann wird gemulcht, damit kein Wasser verloren geht. Das ist viel, viel wichtiger. Und dann wächst das auch gut, ohne dass ich wirklich nur mit meinem Regenwasser oder was ich eben gesammelt habe, auch klarkomme.
Wenn wir jetzt schon beim Mulchen sind, das sind ja schon Gartenarbeiten, gibt es noch andere Gartenarbeiten, über die wir sprechen können, die für den April spezifisch sind?
Also April, ich denke mal, was man natürlich auch hat, und zwar die Forsythienblüte ist da. Ja, das heißt also, was können wir machen? Wir können die Rosen schneiden.
Das dürfen wir erst machen, wenn der Winter vorbei ist und die Forsythie zeigt es uns an.
Genau, und jetzt ist halt die Frostgefahr nicht so groß. Und das Gute ist, wenn ich jetzt die Rosen zurückschneide und wenn mal so eine Rose total verholzt ist, also wenn die sozusagen so nur noch auf wenigen trockenen Stängeln steht oder so, ja, manchmal ist es ja wirklich so, dass man so Rosen hat, die erstmal 50 Zentimeter gar nichts haben und irgendwann oben dann anfangen auszutreiben. Die könnte ich jetzt zum Beispiel stark zurückschneiden, da wirklich auf drei Augen. Bis die denn austreibt, ist die Frostgefahr vollkommen vorbei. Mache ich das zu früh, dann treibt die natürlich aus, weil wir ja auch warme Tage haben. Wenn dann aber Nachtfröste kommen, dann kriegen diese feinen Triebe, die gerade frisch ausgetrieben sind, mit dem Frost einen mit und das ist nicht so toll. Ja, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Aber das kann man jetzt machen. Beim Rosenschnitt gibt's so viele, ja, ich sag mal, unterschiedliche Meinungen. Das heißt, die einen sind die akribischen, die dann immer wirklich gucken und immer auf ein außenstehendes Auge schneiden und so. Und dann gibt's wirklich die, die 500 Rosen im Garten haben, die schneiden einfach die Rosen ein bisschen in Form. Also hier muss man immer wissen. Also an jedem Trieb kommt eine Blüte. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ich viele Triebe an meine Rosen habe, dann habe ich auch viele Blüten. Das muss ich wissen. Und habe ich wenige Triebe, dann muss ich sie ein bisschen zurückschneiden, weil auf einem starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb und dann kriege ich eben auch ganz viele neue Triebe und dann, ja, ich sag einfach mal, dann blüht sie auch schön. Man muss die Rosen auch nicht unbedingt immer auslichten, manchmal sagt man, man muss sie auslichten, muss man auch nicht, wenn man ganz viele und geschlossene Blütenflors haben möchte bei den Rosen, muss man auch nicht immer alles auslichten, sondern ungefähr ein Drittel zurückschneiden der Rosen, dann ist man so auf den richtigen Weg.
Und wenn wir schon mit der Schere im Garten unterwegs sind, können wir auch die Hecken noch schneiden?
Also theoretisch kommt es immer drauf an, also normalerweise nicht, wir haben ja Vogelschutz, ja, Brutzeitpunkt.
Genau, wann beginnt der?
Beginnt Anfang März bis November, so gleich, bis November. Und in dieser Zeit darf man seine Gehölze nicht stark zurückschneiden. Also es geht immer dann darum, stark zu... Einen Zuwachs darf ich gerne zurückschneiden. Das ist auch, das stört auch nicht, einen Zuwachs. Aber im Moment haben wir noch gar keinen Zuwachs, also brauchen wir noch gar nicht schneiden. Was man jetzt noch machen sollte, was ich auch ganz wichtig finde, ist den Buchsbaum schneiden. Und warum? Ganz einfach, weil ich die erste Generation des Buchsbaumzünslers dann mit wegschnappe. Also das kann man jetzt machen, das ist nur mal so ein Tipp von mir. Und zwar so mein Tipp im April, damit der Buchsbaum eben auch gut durchs Jahr kommt. Und wenn die erste Generation des Buchsbaumzünslers sozusagen, wenn ich die dann sozusagen im Sack habe, dann kann der sich auch nicht so stark vermehren und dann habe ich auch Glück im nächsten Jahr. Und ich muss auch nochmal so einen kleinen Tipp hinterhergeben. Wenn der Nachbar sagt, er hat keine Lust mehr und er will den Buchsbaum aus dem Garten verbannen und hackt ihn raus, lassen Sie ihn raushackeln. Warum?
Ja, damit von dem keine Gefahr mehr ausgeht für meinen Buchsbaum.
So sieht's aus. So sieht's ganz einfach aus. Das heißt, die Entfernung für den Buchsbaumzünster wird immer größer für jeden, der seinen Buchsbaum aus dem Garten hackt. Und das ist nämlich das, was Mutter Natur möchte. Mutter Natur möchte die Artenvielfalt, ganz viele unterschiedliche Pflanzen. Und wenn man das nämlich im Garten hat, hat man weniger Schädlinge. Also weil sich Schädlinge immer dann nur radikal vermehren, wenn die Futterpflanze natürlich in Massen vorhanden ist.
Normalerweise schreien wir ja direkt, oh Gott, wie kann man nur den schönen Buchsbaum rausnehmen? Aber in diesem Fall hilft es uns, wenn im Umkreis wenig vorhanden ist.
Also ich bin ja Pflanzenarzt, ich rette jede Pflanze und ich bin ja auch dafür, dass jede Pflanze gerettet wird. Aber es ist manchmal eben so, dann muss man halt eben auch sich von der einen oder anderen Pflanze trennen. Und wenn sich dann nun mal der Nachbar von seinem Buchsbaum trennen möchte, weil er einfach die Arbeit da nicht reinstecken möchte, dann ist das in Ordnung.
Gibt es denn sonst noch etwas, an das wir denken müssen? Gibt es noch Pflanzen, die vielleicht in Garage oder Keller stehen zum Überwintern, die im April wieder raus können?
Ja, also alles, was an Pflanzen ist, kann jetzt raus. Ich würde das rausstellen. Das heißt also mediterrane Pflanzen. Also außer ich habe irgendwelche tropische Pflanzen natürlich nicht, aber alles, was mediterran ist. Und wenn es dann wirklich jetzt nochmal kalt werden sollte oder es nochmal Nachtfröste, tiefere Nachtfröste geben sollte, dann hilft da ja das Laken, ja, das Bettlaken einfach mal über die Pflanzen tun über Nacht. Und dann ist das okay. Weil wirklich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Pflanzen wieder ans Licht kommen, dass sie Photosynthese machen können, dass sie wachsen können und damit sie wieder schön aussehen. Wenn man zu lange wartet, dann schmeißen die zu viele Blätter und dann ist das, ja, dann ist das auch nicht mehr so schön.
Gibt's denn Schädlinge, über die wir im April noch reden müssen?
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut.
Es geht ja jetzt los. Also haben wir über den wichtigsten Schädling erstmal gesprochen.
Der Zünsler.
Über den Zünsler, das ist ganz wichtig. Wir können nur mal gucken, dass wir vielleicht, also die Pflanzen, die wir überwintert haben, da sitzen vielleicht noch Blattläuse dran und so, aber die werden meistens dann, wenn sie draußen sind, abgewaschen. Oder es kommen die ersten Nützlinge oder die ersten Spatzen oder auch Meisen, die sich die kleinen Viecher holen. Aber worüber wir noch unbedingt reden müssen, weil es ist immer so, dass ja unsere Pflanzen nicht nur von Luft und Liebe alleine leben. Und hier ist es ganz wichtig, dass man auch an seinem Obstgarten denkt. Das heißt also an den Äpfel, Beeren, Sträucher, alles, was so wächst. Hier ist es auch immer ganz wichtig. Alle Obstgehölze, die mir im letzten Jahr Früchte geliefert haben, denen sollte ich dies Jahr auch wieder was zurückgeben. Also ganz wichtig, als die Obstsorten, Apfelsorten, Birne, alles, Nektarine, Pfirsich, mit ein wenig Nährstoffen versorgen. Wenn die keine Früchte gebildet haben, Blätter und wachsen können sie mit dem, was aus dem Boden kommt, was aus der Erde kommt. Aber Früchte bilden, ja, und wenn man mal überlegt, so ein Kirschbaum, wer mal eine Kirsche gegessen hat und dann auf die Kirschkern, ja, ich sag mal, gebissen hat, der ist ja härter wie Stein. Und das wird nur, ja, aus diesen Nährstoffen hergestellt. Und sie brauchen das. Und das muss man denen mal wieder zurückgeben. Also jetzt dran denken, um diese Baumscheibe ganz einfach Schafwolldünger, also Stickstoff ist ganz wichtig, Schafwolldünger, Hühnermist, gut verrottet natürlich, ganz klar, oder eben auch Hornspäne, die kann man jetzt geben, damit, also ein organischer Dünger, damit die Pflanzen gut wachsen. Oder damit die Früchte gut wachsen, so wollte ich damit sagen, damit ich eine gute Ernte habe. Weil wenn ich das nicht mache, werde ich merken, von Jahr zu Jahr werden die Äpfel kleiner, und die Früchte kleiner, ja. Es werden zwar viele Früchte da sein, aber das ringsrum, das, was wir eigentlich haben, wird immer kleiner werden.
Also bei den Obstbäumen kann man sich merken, es ist ein Geben und Nehmen. Ganz einfach.
Im ganzen Garten.
Im ganzen Garten. Lieber René, hast du denn auch in diesem Monat einen Top-Tipp für uns?
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Ja, jetzt gibt's noch einen Top-Tipp von mir, und zwar, hier geht's um die Tomate, aber ich muss sagen, nicht nur um die Tomate, hier geht's um alle Sämlinge, die nämlich auf unserer Fensterbank jetzt stehen und wachsen. Also unbedingt die Sämlinge, ja, die kleinen Babys streicheln, jeden Tag die kleinen Sämlinge streicheln und am besten auch mit ihnen sprechen, damit sie, ja, wunderbar gedeihen und dass sie eben tolle Pflanzen werden. Und jetzt denkst du sicherlich?
Naja, man denkt ja immer so, ist das nicht ein bisschen komisch, die Pflanzen streicheln so, aber da liegt ja ein Sinn dahinter. Da gibt's einen guten Grund.
Genau, das ist jetzt nicht esoterisch oder so. Der Pflanzenarzt, der hat jetzt irgendwie nicht, das schwebt jetzt nicht in irgendwelchen Sphären, sondern durch das Streicheln, das ist das, was die Mutter Natur mit dem Wind macht. Also ich streiche meine Sämlinge und durch das Streicheln platzen die Zellen und dadurch werden die Pflanzen stärker und kompakter. Ja? Wenn ich das nicht machen würde, dann vergeilen sie schneller, die wachsen schneller in die Höhe. Und durch das Sprechen, erst recht bei den Tomaten, kriegen sie die extra Portion CO2. Also du kannst deine Tomaten auch anschreien. Das ist noch am besten richtig schön. Wenn du mal Wut im Bauch hast, schreist du nicht deinen Partner an, sondern streichst du deine Tomaten an und dann kriegen die extra Portion CO2 und wachsen dann auch noch viel besser.
Das Beste, sie geben keine Widerworte.
So sieht's aus. Und es ist besser, als wenn du mit dem Schrank redest. Da redest du lieber mit deinen Tomaten.
Da hat es noch einen Sinn, ja, wenn man sich aufregt. Super, gibt's noch etwas, was wir für den April vergessen haben oder beschließen wir den Monat?
Ja, also es ist natürlich jetzt ganz, ganz viel, was man noch im April machen kann. Man muss gucken, dass man seine Regentonnen fertig hat, dass man, ja, man kann, ja, die Beete, die müssen natürlich alle vorbereitet werden, die Beete müssen gelockert werden. Also es gibt ganz viel zu tun im Garten und ich denke mal, wir beschließen das und gehen dann im nächsten Monat weiter im Mai, weil da geht's nämlich auch richtig rund im Garten.
Das machen wir so. Vielen Dank für deine Expertise. Wer nochmal nachlesen möchte, findet viele Infos auch in deinen Büchern oder dich auf Instagram auf dem Account vom Pflanzenarzt. Und wir hören uns wieder, wenn es um den Monat Mai geht. Bis dahin, tschüss.
Jawohl, bis dahin. Viel Spaß im Garten. Tschüss.